SWR aktuell. Kontext.
Echt schräg. Der schiefe Turm von Pisa wird 650. Er ist seit Jahrhunderten ein Symbol für Standhaftigkeit. Der schiefe Turm von Pisa, wie er der Schwerkraft trotzt. In dem an Kulturdenkmälern so reichen Italien eine Hauptattraktion.
Der Turm von Pisa gefällt uns sehr. Ich wusste, dass der Turm schief ist, aber so schief, das hätte ich nicht gedacht. Wahnsinn.
Ich will den Platz meinem Freund zeigen, er ist so schön. Ich hätte nie gedacht, dass der Turm so schief ist. Man verliert total die Orientierung, wenn man hier hochsteigt.
Im Jahr 1372 wurde er eingeweiht, auch damals schon schief. Er hat also eine lange Geschichte und noch immer eine Zukunft. SWR aktuell Kontext will darin eintauchen. Am Mikrofon ist Stefanie Jakob. Es gibt in Italien drei Plätze, die ziehen Jahr für Jahr Millionen Touristen an. Die Nummer eins, das ist der Markusplatz in Venedig, die Nummer zwei, der Petersplatz in Rom. Soweit so erwartbar. Aber auf dem dritten Platz liegt bereits Pisa mit seinem schiefen Turm. Er ist eines der markantesten und bekanntesten Gebäude der Welt. Sicherlich auch eines der am meisten fotografierten. Und das war schon vor Instagram der Fall. Das Motiv, wie man aus der Entfernungsperspektive mit den eigenen Händen den Turm abstützt, das taucht in ganz vielen Social Media Accounts auf und natürlich auch in unzähligen Fotoalben aus den 1950er bis 1990er Jahren. Ganze Generationen haben sich auf diese Weise verewigt.
Ich fahr mit meiner Lisa zum Schiefeturm von Pisa. Sie muss das Ding mal sehen, um endlich zu verstehen, dass auch das Schiefe auf der Welt sich unwahrscheinlich lange hält. Drum fahr ich mit der Lisa zum schiefen Turm von Pisa.
Das war ein Schlager von 1949. Er steht nicht nur für die neue Italiensehnsucht der Deutschen nach dem Krieg, er macht auch den Wunsch deutlich, das Strenge, das Akkurate, das Geordnete zu überwinden. Damals, 1173, dem Jahr des Baubeginns, sah alles noch ganz normal aus. Als die Pisaner zu dieser Zeit, vor fast 850 Jahren, wie Genua und Venedig, eine Großmacht zu See, neben ihrer Kathedrale einen Glockenturm errichteten, legten sie zügig los. Aber beim dritten Stockwerk angelangt, begann sich der Campanile zu neigen. Die Ursache lag und liegt im Untergrund, nachgiebiges Schwemmland, das von Wasseradern durchzogen ist. Die Architekten unterbrachen die Arbeiten zunächst und erst 100 Jahre später wagte man sich an den Weiterbau. Und zwar mit dem Grundgedanken, gegen die Schrägneigungen anzubauen. Das funktionierte einigermaßen. Der Turm wurde aber kleiner als ursprünglich geplant, statt 100 Meter Höhe nur noch 55 Meter. Nach der Einweihung, gut 200 Jahre nach dem Start, stellt man aber fest, der schiefe Turm wird immer schiefer. Jahr für Jahr, Millimeter um Millimeter. Schon zu Zeiten Galileo Galileis, der große Mathematiker und Astronom, wurde 1564 in Pisa geboren, betrug der Überstand des Turms in seiner Längsachse mehr als 4 Meter. Angeblich soll er am Turm seine Experimente zu den Fallgesetzen durchgeführt haben, aber das ist nur Legende. Mittlerweile geht man davon aus, dass der Turm Galilei zur Inspiration diente, Kugeln auf einer schiefen Ebene rollen zu lassen. Der Wissenschaftler, also ganz im Bann eines Gebildes, das nahelegt, sozusagen den Blickwinkel zu wechseln, Neues zu erschließen. Im Leben Galileis spielte das eine große Rolle. Am 16. Juni 1633 musste er vor der päpstlichen Inquisition gerade stehen.
Anlass für diesen Prozess ist Galileos gerade erschienener Dialog über die großen Weltsysteme, in dem er behauptet, dass sich die Erde um die Sonne bewege und die Bibel keine wissenschaftliche Autorität besitze. Schon Nikolaus Kopernikus hat vermutet, dass die Sonne im Mittelpunkt des Weltalls stehe. Die Kirche lässt diese Auffassung als Arbeitshypothese zwar gelten, aber nicht als Beweis für die Richtigkeit des kopernikanischen Systems. Diese Differenzierung zwischen postulierter Wahrheit und Hypothese wird Galileo Galilei nun zum Verhängnis, denn er beharrt auf der Wahrheit seiner Erkenntnisse, die sich auf Kopernikus stützen. Zur Taktik der Inquisition gehört es, ihre Delinquenten warten zu lassen. Galilei muss sich in Rom also gedulden, was nicht unbedingt seine Stärke ist. Die eigentlichen Verhöre beginnen erst 2 Monate nach seiner Ankunft am 12. April im Palast des Heiligen Offiziums. Papst und Kirche wirken unentschieden und auch Galilei selbst ist alles andere als ein Märtyrer der Wissenschaft. Sei es durch die geschickte Verhörstrategie der Inquisitoren, sei es auch aus Angst vor dem, was ihn erwarten könnte, sieht er letztendlich davon ab, die kopernikanische Lehre vor Gericht zu verteidigen. Er versteigt sich sogar dazu zu behaupten, er habe in seinem Dialog Kopernikus eigentlich widerlegen wollen. Nur in seinem Übereifer und seiner Unachtsamkeit habe er für die falsche Seite zu gute Argumente ersonnen. Bevor das endgültige Urteil ausgesprochen wird, muss er noch 2-mal vor der Inquisition erscheinen. Am 22. Juni führt man Galilei schließlich in einen schmucklosen Raum der Kirche Santa Maria sopra Minerva. 7 Kardinäle sind dabei, als der 69-Jährige niederkniet und den Urteilsspruch entgegennimmt. Er wird aufgerufen, seine Ketzerei sofort und öffentlich zu widerrufen. Sein Buch wird verboten und er selbst zu förmlichem Kerker verurteilt, was in seinem Fall Hausarrest bedeutet. Beim Rausgehen soll er noch geflüstert haben: Und sie bewegt sich doch. So sagt man zumindest.
Bettina Winkler erinnerte an Galileo Galilei. Auch er gehört dazu, wenn man dieses Gebäude in den Blick nimmt. Man staunt über seine Stabilität. Schiefe Bauwerke gibt es zwar einige auf der Welt, auch einige, die noch mehr Schräglage aufweisen, aber keines ist so wie dieser Glockenturm. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Josef Karcher. Er ist der Italien-Experte in unserer Redaktion. Herr Karcher, was macht diesen Turm so faszinierend? Ist es nur die Tatsache, dass er schief ist, oder ist es noch mehr?
Ja, ich würde mal so sagen, lassen Sie uns einfach mal ein Gedankenexperiment machen. Stellen wir uns vor, der Turm würde senkrecht stehen. Dann wäre er immer noch ein sehr schöner Turm, grazil gebaut, aus weißem Marmor. Das Gelände, auf dem er steht, die Piazza dei Miracoli, also zu Deutsch das Feld oder der Platz der Wunder, das wäre immer noch ein Anziehungspunkt mit all seinen Sehenswürdigkeiten, dem Dom, dem Baptisterium und dem Friedhof. Ein grandioses Ensemble der Renaissance. Und es wäre jedenfalls auch Weltkulturerbe, was es seit 1987 sowieso ist. Aber, und jetzt kommt mein Einwand, es wäre in seiner Harmonie einfach zu perfekt. Man kann auch sagen, es fehlte das Originelle. Folgendes Beispiel. Angenommen, Sie haben ein total durchgestyltes Wohnzimmer. Alles passt Ton in Ton, moderne, coole Möbel. Was machen Sie? Sie sorgen für einen besonderen Effekt. Was weiß ich, zum Beispiel mit einem alten Sessel von der Oma. Das ist dann der Knaller, der Hingucker. Und ich denke, so ist es mit dem schiefen Turm. Das ist mehr als eine optische Kuriosität. Er sorgt letztlich für die ästhetische Einzigartigkeit des gesamten Platzes. Wie das Tüpfelchen auf dem I.
Aber ist es nicht auch seine Geschichte, die dieses Bauwerk so bedeutend und beliebt macht? Schließlich ist der Turm, das hatten wir vorhin schon gehört, das Wahrzeichen der Stadt.
Ja, da haben Sie auch völlig recht. Der Turm symbolisiert seit Jahrhunderten die gesamte Stadtgeschichte. Es ist immer ein Auf und ein Ab gewesen. Die ganze Welt hat Anteil genommen, wenn es darum ging, ihn vor dem Einsturz zu bewahren oder besser gesagt vor dem Umkippen. Mehrere tausend Projekte gab es da, was alles getan werden sollte. Und eines vor rund 160 Jahren, glaube ich, das ging sogar im wahrsten Sinne des Wortes richtig schief. Da wurde der Turmsockel freigelegt, um eine zusätzliche Marmorumrandung anzubringen. Durch die Grabungen aber quollen Wassermassen hervor und der Turm neigte sich noch stärker als zuvor. Und dann gab es Überlegungen, ihn an Gasballons zu hängen, das muss man sich mal vorstellen, die ihn halten sollten. Eine Schnapsidee. Ebenso wie der Plan, ihn mit einem neuen Nebenturm durch eine Freitreppe zu verbinden. Ernsthaft erwogen wurde auch, ihn völlig abzubauen, Stein um Stein, das Fundament grundlegend dann zu erneuern, um ihn danach wieder zu errichten. Aber immer noch ein bisschen schief, sonst wäre ja der Effekt weg gewesen. Ich sag mal so, dass der Turm immer noch steht, das grenzt ja irgendwie auch an ein Wunder über all die Jahrhunderte. Schließlich In Italien sind Erdbeben ja keine Seltenheit. Da ist es umso erstaunlicher, dass der Turm standgehalten hat.
Aber vor einiger Zeit sah es ziemlich bedrohlich aus. Die Neigung näherte sich der kritischen 5-Meter-Marke. 1990 musste der Turm geschlossen werden. Die Glocken mussten schweigen. Es begann eine behutsame Stabilisierung, mit Stahlseilen gesichert, und es gelang sogar eine Wiederaufrichtung um rund 10%. Wie die Arbeiten verliefen, das schildert Italien-Korrespondent Karl Hoffmann in einem Beitrag von 1999.
Sie haben ihn abgeklopft und durchleuchtet, vermessen und analysiert. Sie haben daran gekratzt und gebohrt, und am Schluss sind Sie zu einer dramatischen Einsicht gekommen.
Nein, also meines Erachtens war es wirklich kurz vor 12. Dass man jetzt auch etwas unternimmt, halte ich für zwingend. Ansonsten wird hier irgendwann dieser Turm umfallen, beziehungsweise vorher wahrscheinlich in seiner Struktur zerbrechen.
Der Hamburger Professor Jürgen Grabe muss es wissen. Er hat den Turm schon ein paar Mal zum Einsturz gebracht. Allerdings nicht in Pisa, sondern an der Uni in Deutschland, und auch da nur am Modell. Aber immerhin hat der Grabe herausgefunden, dass sein Modellturm bei einer Neigung zwischen 5,5 und 6 Grad jedes Mal gekippt ist. Der Turm von Pisa hatte knapp 5,5 Grad Neigung erreicht und war ganz offensichtlich dicht vorm Zusammenbrechen. Die Kommission, die im Jahr 1991 eingesetzt wurde, um den Turm endgültig zu retten, war nicht die erste, sondern die 17. Die vorangegangenen hatten alle versagt. Und nicht nur das. Ihre Eingriffe hatten den Zustand des berühmten Turmes eher noch weiter verschlechtert. Der Turm neigte sich mit einer Geschwindigkeit von 1 Millimeter pro Jahr immer weiter, bis er schließlich bedrohliche 5,22 Meter Überhang an der Spitze erreicht hatte. Die 17. Expertenkommission machte sich behutsam ans Werk. Der Hamburger Professor Grabe, der zum Workshop der Turmexperten aus aller Herren Länder von der Kommission eingeladen war, ist höchst optimistisch.
Der Turm ist halt nach Süden geneigt. Auf der Nordseite hat man Gewichte draufgesetzt, aber nur wenig. Dann hat man als zweites, mehr so als Sicherungsmaßnahme, eine Seilabspannung gewählt. Das ist aber nicht dazu da, den Turm aufzurichten, wie es manchmal zu lesen ist, sondern nur, um ihn zu sichern, um ihn zu halten, falls etwas schief geht bei der eigentlichen Maßnahme, nämlich auf der Nordseite. Dort entnimmt man Boden, aber sehr, sehr wenig, fast homöopathisch kann man sagen, ganz kleine Mengen, die nach und nach entnommen werden und auch sehr langsam, man gibt dem Turm auch Zeit. Und das führt dazu, dass der Turm sich jetzt langsam aufrichtet.
Das Wunder war geschehen. Nach fast 800 Jahren stetiger Neigung hat der Turm sich zum ersten Mal zurückbewegt.
SWR aktuell Kontext, und ich spreche weiter mit meinem Kollegen Josef Karcher über den schiefen Turm von Pisa, der 650 Jahre alt wird. Der Turm steht jetzt also sicher bis auf Weiteres, und lange Zeit war er ja für Besucher gesperrt. Wie sieht das heute aus?
Ja, man kann den Turm seit 2002, also seit 20 Jahren schon, wieder besuchen. Das ist die gute Nachricht. Aber es gibt auch negative Nachrichten. Es gibt nämlich Einschränkungen. 45 Personen dürfen ihn maximal nur gleichzeitig besteigen, die, glaube ich, 300 Stufen hochgehen. Und nach 35 Minuten nur ist dann Schluss. Sämtliche Taschen müssen vorher abgegeben werden. Und man darf gerade mal seinen Fotoapparat oder sein Handy mitnehmen. Der Eintritt kostet 18 Euro, das ist ganz schön ordentlich. Die Aussicht dann in gut 55 Metern Höhe, die ist aber phänomenal. Der Wunderplatz drumherum, die Dächer der Stadt Pisa, die Berge des Apennin, das Tyrrhenische Meer, alles rundherum. Wegen des normalerweise hohen Besucheraufkommens empfiehlt es sich, die Tickets einen Tag vorher zu kaufen. Und auch online kann ein Besuch gebucht werden. Wahrscheinlich ist das die bessere Variante.
Aber trotzdem, wir haben ja gesagt, Besuchermassen. Haben Sie vielleicht einen Tipp für uns, ja, wie man denen entgeht?
Nun, in Pandemiezeiten ist sicherlich nicht so viel los wie früher. Wie das im Sommer aussehen wird, das muss man noch abwarten. Das zum einen. Zum anderen, übers Jahr verteilt gibt es natürlich Monate mit weniger Touristen. Spätjahr und Frühjahr sind sicherlich ganz gut. Auf keinen Fall im August. Das gilt aber generell für ganz Italien. Da ist es nicht nur zu heiß, sondern in aller Regel auch völlig überfüllt, jedenfalls an den Küsten. Meiden sollte man prinzipiell auch das Wochenende. Mein persönlicher Tipp wäre deshalb folgender: an einem schönen Abend, mitten in der Woche, mitten im Frühsommer. Der Turm ist bis 22.30 Uhr geöffnet und nichts ist schöner, wenn die gesamte Anlage, alle Wunderbauwerke in der Abendsonne leuchten.
Das hört sich wunderschön an, da träume ich mich jetzt hin. Herr Karcher, das ist das Wahrzeichen, das ist das, was man auf jeden Fall gesehen haben muss. Was hat aber Pisa sonst noch zu bieten? Ich denke mal schon eine ganze Menge, oder?
Aber ja, die Stadt ist nicht besonders groß, rund 90.000 Einwohner. Die Hälfte sind übrigens Studierende, also eine junge Stadt. Entsprechend, ich sag mal, quirlig geht es auch zu, da der schiefe Turm ja etwas außerhalb steht, außerhalb der historischen Stadtmauer, verirren sich nicht allzu viele Touristen in die Innenstadt. Auch das macht einen Besuch so interessant. Pisa hat ja alles, was eine italienische Stadt so reizvoll macht. Sie haben es gesagt, elegante Läden, Bars, Trattorien, eine gewisse Lebendigkeit in den Gassen, schöne Cafés und ein wirklich wunderbares Marktviertel. Zwei Dinge möchte ich aber zusätzlich besonders erwähnen. Es gibt einen traumhaften botanischen Garten und dann sollte man sich die Klostermauer von Sant'Antonio anschauen. Dort hat der amerikanische Pop-Art-Künstler Keith Haring eine riesige Wandmalerei hinterlassen. Mittelalter meets Moderne sozusagen.
Also wenn ich mir das anhöre, da braucht man schon mehrere Tage. Das ist nicht so in so einem Kurztrip zu schaffen, wenn man das auch wirklich genießen möchte.
Auf jeden Fall, zumal man aufs Auto auch verzichten kann und auch sollte. Alles ist überschaubar und zu Fuß zu erreichen. Der Bahnhof ist mitten in der Stadt, der Regionalflughafen ganz nah und durch öffentliche Verkehrsmittel angebunden. Und selbst nahe am schiefen Turm gibt es einen Campingplatz. Ich möchte mal so sagen, wer sowieso in der Toskana ist, für den ist Pisa auch ein Standort. Und auf dessen Liste stehen ja ohnehin Florenz, Siena und Volterra, auch San Gimignano. Der sollte unbedingt, wenn er schon in der Toskana ist, einen Abstecher nach Pisa machen. Das gehört einfach dazu.
Und der schiefe Turm natürlich.
Ja, beides gehört zusammen. Wie Paris und der Eiffelturm. Mhm. Das ist nicht voneinander zu trennen. Und ein bisschen was vom schiefen Turm kann man auch nach Hause mitnehmen. Devotionalien und Andenken gibt es zuhauf. Vom Briefbeschwerer bis zum Schmuckanhänger. Von der Pasta in Turmform bis zum Plätzchenausstecher, von schiefen Flaschen mit Zitronenlikör, also Limoncello, bis zu verbogenen Flakons mit dem Duft des Mittelmeers. Der schiefe Turm ist eben auch ein Geschäftsmodell.
Mein Kollege Josef Karcher, vielen Dank. Echt schräg, der schiefe Turm von Pisa wird 650 Jahre alt. SWR Aktuell Kontext gab einen Einblick in Geschichte und Wirkung eines der berühmtesten Bauwerke der Welt. Am Mikrofon war Stefanie Jakob.